Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Wetzlar. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet.
Wann warst du das letzte Mal auf einer Hochzeit? Kannst du dich da noch dran erinnern? Wer war schon dieses Jahr auf einer Hochzeit? 2020, ein paar Hände. Wenn ihr beim Livestream seid, könnt ihr gerne einfach mal auf den Like-Button drücken, dann sehen wir das, wer von euch dieses Jahr schon auf einer Hochzeit war. Mit Corona hat sich da ja einiges verändert, wahrscheinlich, außer die war auf einer Hochzeit, die vor Corona stattgefunden hat. Ich bin zurzeit richtig im Hochzeitsrausch. Gestern hat meine Schwester geheiratet. Und als großer Bruder, da nimmt man das ja sehr ambivalent wahr. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Und erst vorletzten Freitag war ich auch auf einer Hochzeit. Also ich liebe Hochzeitspartys. Ganz ehrlich, diese Freude, das Lachen, Menschen machen sich schön, große Gottesdienste, nice Hochzeitsautos. Ich persönlich feiere ja auch diese Spielchen. Und für mich persönlich im Mittelpunkt steht natürlich das Buffet. Und wie man sich da schon innerlich und manchmal auch äußerlich sabbernd die Menükarten an den Tischen durchliest. Wahnsinn. Und natürlich auch die Getränkebar. Herrlich, erste Sahne. Wer von euch muss jetzt während Corona schon mal so einen Zoom-Gottesdienst, eine Zoom-Trauung miterleben? Noch keiner. Ich habe das auf Instagram gesehen bei ein paar Leuten, die das miterleben mussten. Das ist wie bei unseren Gemeindeabenden. Alle sind bei Zoom dabei und schauen dieser standesamtlichen Eheschließung oder der kirchlichen Trauung zu. Von zu Hause aus. Richtig doof. Oder eigentlich auch richtig schön, dass man wenigstens dabei sein kann, aber eine Hochzeit ohne all das Schöne. Ja, ohne die Party, ohne das Buffet, ohne die Getränkebar. Verrückt. Eine Zoom-Hochzeit fühlt sich auf gar keinsten so an wie so eine richtige Hochzeit vor Ort. Da fehlt gefühlt alles. Und ich frage mich, ist es dann überhaupt noch eine richtige Hochzeit? Also für mich darf auf einer Hochzeitsparty auf gar keinen Fall die gute Laune fehlen oder die Musik oder die festlichen Getränke wie Wein, Bier, Sekt. Daran darf es nicht mangeln. Wer von euch war schon mal auf einer Hochzeit ohne Wein, Bier und Sekt? Handzeichen. Ja. Im Livestream könnt ihr auf den Abonnier-Button drücken. Dann sehen wir das auch, wer bei euch da nicht mitgemacht hat. Genau, also bei mir war es so, letzte Woche Freitag war ich der Fahrer. Das heißt, wir haben bis 4 Uhr morgens gefeiert, Hochzeit gefeiert und ich habe nichts getrunken. Ich sag mal so, als alle anderen wild hüpfend, Hemmungen verloren, tanzen bis der Schweiß von der Decke tropft, war ich im GameCube-Raum und habe Mario Kart gegen Leidensgenossen gespielt. Also wir Fahrer konnten uns da schon mal gut warm fahren. Es war eine echt gut organisierte Hochzeit. Es gab einen GameCube-Raum. Aber ich sag's mal ehrlich, mir hat was gefehlt. Aber so weit würde unser Jesus Christus es nicht kommen lassen. Unser Jesus, unser Party-Ermöglicher schlechthin, ist ein Jesus, der auf Hochzeitspartys dafür sorgt, dass auch ja jeder Gast mehr als genug zu trinken hat. Da schaut sogar Dionysos schlecht aus der Wäsche. In seinem allerersten Zeichen sorgt unser Jesus Christus eben genau dafür. Nämlich, dass die Party weiterlaufen kann, der Wein weiterfließt, die Freude auf der Feier weiter bestehen bleibt. Und ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte alle kennt, aber es ist eine meiner Lieblings-Jesus-Geschichten.
Johannesevangelium, Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Am dritten Tag fand eine Hochzeit in Kana in Galiläa statt und die Mutter Jesu war dort. Auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen. Weil der Wein ausgegangen war, spricht die Mutter Jesu zu Jesus: Sie haben keinen Wein. Jesus erwidert ihr: Lass mich in Ruhe, Frau, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was auch immer er euch sagt, tut es. Es standen dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung der Juden. Sie fassen bis zu 700 Litern. Jesus spricht zu den Dienern: füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es ihm. Als nun der Speisemeister das Wasser kostete, nachdem es zu Wein geworden war, wusste er nicht, woher er war. Die Diener, die den Wein geschöpft hatten, wussten es aber. Der Speisemeister rief den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann setzt zuerst den guten Wein vor, und wenn die Gäste sich betrunken haben, den schlechteren. Du hast den guten Wein bis zum Schluss aufgehoben. Dieses war der Anfang der Zeichen, die Jesus in Kana in Galiläa machte, und er offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger fingen an, Jesus zu vertrauen. Danach ging Jesus hinab nach Kapernaum, er und seine Mutter und seine Brüder und seine Jünger, und sie blieben dort nicht viele Tage.
Vielen Dank, Luisa. Wir haben es hier mit einer Sahneschnitte von antiker Literatur vor uns. Was sage ich? Einer ganzen Hochzeitstorte. Du erkennst eine gute Hochzeitstorte daran, dass sie wunderschön angeordnet mehrere Schichten aus unterschiedlichen Zutaten vorzuweisen hat. So auch in der Geschichte hier. Du kannst dich an den Beeren obendrauf freuen, aber ich will mit euch heute Morgen die Torte anschneiden und den fruchtigen Boden schmecken. Die Creme de la Creme, vielschichtig, durch die große Kunst der Symbolik angereicherte antike Literatur, Bibel halt. Inspiriert und inspirierend. Okay, wo sind wir? Wir sind mitten in der Jesus Trail Sommerreihe. Der Jesus Trail ist ein real existierender Pilgerweg in Israel. Und auf dem Weg, da kommt man an Orten vorbei, an denen Jesus Zeichen vollbracht hat. Und heute das Dorf Kana. Kana ist ein Ort, an dem Jesus sein erstes und sein zweites Zeichen nach dem Johannesevangelium vollbringt. Als erstes gönnt er einem jungen Ehepaar 700 Liter wunderbaren Wein und als zweites Zeichen heilt Jesus dort ein sterbendes Kind. Außerdem kommt der Jünger Nathanael von dort, aber ansonsten bleibt das Dorf biblisch gesehen einfach ein stinknormales Dorf. Ein stinknormales, jüdisches, antikes Dorf, in dem sich ganz gewöhnlich und traditionell zwei Menschen trauen zu heiraten. Auf deren Partygeschichte in Kana beschränken wir uns heute. Eine antike jüdische Hochzeit. Sind 12-jährige Mädchen unter uns? Einmal kurz Hand heben. Nein? Okay. Doch, da, die Annika. Sehr schön. 12. Mit 12 wurden Mädchen verlobt. Um dann innerhalb eines Jahres ihren Verlobten zu heiraten, der gewöhnlich dann schon zwischen 18 und 24 Jahre alt war. So war die Tradition. Und eine Hochzeitsparty, die ging insgesamt standardmäßig so 7 Tage lang. Das heißt, die antiken Juden, die waren auf gar keinen Fall Partymüffel. Hochzeiten waren kulturell und gesellschaftlich gesehen echt was Besonderes und bei uns ja eigentlich auch. Das Dorf kommt zusammen, es wird religiös und geistlich, es wird traditionell und ausgelassen. Der Alltagstrott tritt hinter der Feierlaune zurück. Und da ist auch Jesus. Aber nicht im Mittelpunkt wie sonst oder wie auf diesem berühmten Bild hier aus dem Louvre, sondern eher am Rand. Eigentlich müsste das Brautpaar, das soll das hier links unten sein, mit dem Jesus in der Mitte tauschen. Denn der noch nicht berühmte Jesus ist einfach mitten in der Feiermeute ganz normal wie jeder andere auch. Jesus stirbt nicht, Jesus predigt auch nicht. Jesus ist einfach da, um mitzufeiern. Jesu Mutter ist auch am Start, seine Jungs sind auch da. Und Jesus lässt es krachen. Und wie? Moment. Jesus lässt es krachen? Was denkst du über Jesus? Gerade jetzt hast du wahrscheinlich ein Bild von Jesus. Du hast ein Bild von Jesus Christus in deinem Kopf. Wie stellst du ihn dir vor? Du stellst dir diesen Menschen irgendwie vor, vielleicht geprägt durch einen Film, durch Bücher, deine Eltern, die Gesellschaft, die Bibel oder so einem Bild. Ich habe ein Bild von Jesus und dieses Jesusbild wird an 2 Stellen in dieser Geschichte, an dieser Hochzeit in Frage gestellt. Und genau deswegen liebe ich diese Bibel-Jesus-Geschichte auch so sehr, weil es eben mit meinem Bild von Jesus spielt. Geht's dir auch so? Einmal in Vers 4. Wie geht Jesus denn bitte mit seiner Mutter um? Ist euch das aufgefallen? Das ist doch nicht mein Jesus. Sowas macht der nicht. Und zweitens in Vers 6. was ist Jesus doch für ein riesengroßer, sehr spendabler Gönner. 700 Liter wunderbaren Wein. Wein? Party? Alkohol? Das ist doch nicht mein Jesus. Sowas macht er nicht. Voll interessant. Seine Mutter. Jesu Mutter wird im Johannesevangelium nur hier und ganz am Ende unterm Kreuz erwähnt. Ihren Name verrät das Johannesevangelium auch gar nicht. Jesus Mutter kommt im Johannesevangelium also als Rahmen um die Geschichte von Jesus vor und als Hinweiserin auf die Stunde. Und deswegen wirkt Jesus hier seiner Mutter gegenüber auch so derbe unfreundlich. Lass mich in Ruhe. Was habe ich mit dir zu tun? Was kümmern dich meine Angelegenheiten? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Maria wird mir trotzdem zum Vorbild. Weil sie bekommt von dem Weinmangel mit und bittet Jesus, hilf. Sie lässt auch nach seiner Abweisung nicht locker, sondern vertraut darauf, dass er den Mangel behebt. Jesus erwartet auch von mir, dass ich ihn um Hilfe bitte. Nicht nur für meine eigenen Anliegen, auch dafür, was ich in meiner Umgebung vielleicht für Mangel wahrnehme. Du trägst Verantwortung für die Welt, in der du lebst. Auch wenn Jesu Antwort nicht so ausfällt, wie ich sie mir vielleicht vorstelle, so möchte ich wie Maria daran festhalten, dass Jesus Mängel wahrnimmt und hilft. Aber was meint jetzt Jesus eigentlich mit meine Stunde? Hat die Mutter vielleicht nicht doch recht? Hat sie Jesus im Endeffekt vielleicht überredet, dass seine Stunde nicht doch gekommen ist, weil er tut das Zeichen ja schließlich? Also von da an steht er ja auch in der Öffentlichkeit. Wasser wird ja zu Wein. Nein, tut sie nicht. Weil wenn Jesus von seiner Stunde redet, dann meint er nicht das erste Zeichen oder seinen Start ins öffentliche Wirken. Nein, das Motiv, seine Stunde, durchzieht das ganze Johannesevangelium. Ja, da versuchten sie ihn zu ergreifen, aber niemand legte Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Oder auch an anderer Stelle, seine Stunde war noch nicht gekommen. Und dann, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Das Motiv, seine Stunde, durchzieht das ganze Johannesevangelium bis zu dem Moment, in dem auch Jesu Mutter wieder auftaucht, und zwar unterm Kreuz, vor dem Passafest. Aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater. Seine Stunde hat geschlagen. Jesus verreckt elendlich am Kreuz. Von außen betrachtet war die Stunde am Kreuz Jesu dunkelste Stunde. Von innen, aus gläubiger Perspektive, war das seine Glanzstunde, sein herrlicher Höhepunkt. Weil Jesus nimmt alles, was du in deinem Leben falsch machst, mit in den Tod. Alles, wofür wir uns schämen, wo wir uns schuldig fühlen, stirbt mit Jesus. Und dafür lässt sich Jesus ans Kreuz nageln. Für dich. Damit du in deinem Vertrauen zu diesem Jesus mit Gott in Beziehung sein kannst. Gott wünscht sich eine Beziehung mit jedem Menschen und will deswegen jedem Menschen dieses Vertrauen an Jesus schenken. Das ist seine Stunde. Und seine Stunde wird zu deiner Stunde. Checkst du die Zeichen? Warum ist im Johannesevangelium eigentlich andauernd von Zeichen die Rede und nicht einfach von Wundern? Dem Verfasser ist es ultra wichtig, von Zeichen zu erzählen und nicht von Wundern. Denn Wunder sind theologisch gesehen Zeichen. Ein Zeichen ist nämlich nicht die gemeinte Sache selbst, sondern verweist immer auf das Eigentliche, ja, auf das, worauf das Zeichen eben zeigt. Und Jesus geht es nie um das Wunder an sich, sondern um etwas, das das Wunder bedeutet, auf das das Wunder zeigt. Auf was zeigt jetzt dieses Wunder? Also was bedeutet das Weinzeichen? Was bedeutet Wasser zu Wein? Checkst du das Zeichen? Im Matthäus-Evangelium beschreibt Jesus den Unterschied zwischen sich und Johannes dem Täufer. Jesus sagt, Johannes ist gekommen, aß nicht und trank nicht. So sagten sie, er ist besessen. Der Menschensohn, damit bezeichnet er sich, ist gekommen, isst und trinkt, So sagen sie: Seht euch den an, was ist dieser Mensch für ein Fresser und Weinsäufer? Jesus war kein Asket. Prohibition, Abstinenz, nein. Stattdessen Lebensfreude, Gemeinschaft, Genuss, wie damals üblich mit Wein. Was sagt das über Gott aus, der sich uns in Jesus offenbart? Und was hat seine Gemeinde daraus gemacht? Kurz vor dem Weinzeichen beschreibt das Johannesevangelium, dass einige von Jesu Jüngern davor Jünger von Johannes dem Täufer waren. Und genau darin könnte man auch den Grund sehen, warum der Wein ausgeht. Weil als die Jünger von Johannes mussten die Jünger fasten und Verzicht üben. Und jetzt in der Nachfolge Jesu wird gefeiert. Und womöglich hatten die Jünger das Gefühl, etwas nachholen zu müssen und haben daher ordentlich den Wein weggebechert. Ich denke nicht. Für wahrscheinlich halte ich, dass der Mangel aus etwas ärmeren Verhältnissen von dem Brautpaar herrührt oder deren Familie. Aber wird ein Wein leer auf so einer antiken jüdischen mehrtägigen Feier, dann macht das natürlich in Kana und der Umgebung schnell die Runde. Und die Ehre dieser Familie kannst du knicken. Eine Riesenscham für die Gastgeber. Aber Maria und Jesus greifen ein. Sie kümmern sich. So ist unser Jesus. Er nimmt Mangel wahr und kümmert sich. Ihm geht das Wohlergehen anderer nahe. Und so besorgt Jesus 700 Liter wunderbaren Wein. Viel zu viel Wein, als dass der aufgebraucht werden könnte. 700 Liter. Was für ein wunderbares Hochzeitsgeschenk, genau in dem richtigen Moment. Checkst du das Zeichen? Checkst du das Zeichen hinter Jesu Wein auf der Hochzeitsparty in Kana? Einem jüdischen Leser war das Zeichen wahrscheinlich zugänglicher als uns heute. Aber das erste Bibeltestament ist voll von Weinmotiven. Die Juden sind voller Hoffnung, dass ihr Messias, ihr Christus kommt. Und wenn der kommt, dann wird der Wein nur so fließen. Dann beginnt ein Riesenhochzeitsfest auf ewig. Wein symbolisiert Lebensfreude. Es wird schön werden. Gesellig, ausgelassen, lecker. Wenn Gott sein Reich aufrichtet, gibt es eine Riesenhochzeitsparty, an dem der Wein in Mengen fließen wird. Und beim Hören und Lesen von dieser Hochzeitsgeschichte wird es den jüdischen Hörern und Lesern sofort ins Auge gesprungen sein. Ey, das ist es, auf was wir gewartet haben. Es passiert. Das ist das Zeichen. Checkst du das Zeichen? Die Hochzeitsparty, die Unmengen an Wein, das ist es, wovon die Heiligen Schriften immer wieder sprechen. Jetzt ist es dem Leser klar. Der Messias, der Christus ist da. Das große Hochzeitsfest am Ende der Zeit hat begonnen. In Jesus, dem Christus, bricht das Reich Gottes Bahn. Und auf der Hochzeit in Kana zeigt Jesus einen ersten Eindruck davon, was mit ihm in unsere Welt kommt. Ausgelassene Lebensfülle. Jesus ist gekommen, um die Fülle des Lebens zu schenken. Kein kärgliches, asketisches Leben à la Johannes dem Täufer, nein, das volle Leben. Jesu Mission, das Leben in Fülle für alle, ewiges Leben. Er verwandelt Wasser in Wein als Zeichen der Fülle und der Lebensfreude. Jesus verwandelt nicht 7 Liter Wasser in Wein, sondern 700, überreich, großzügig, die Fülle, absolute Gönnung. Und Jesus macht nicht irgendein Wein, sondern richtig guten Wein. Und davon macht Jesus mehr, als man trinken kann, viel, viel mehr. Jesus sagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben in seiner Fülle haben sollen. Johannes 10, Vers 10b. Darum geht es, Jesus. Der Wein belebt die Hochzeitsparty. Jesus in dir belebt dein Leben, schenkt dir ewiges Leben. Checkst du die Zeichen? Die 6 riesigen Wasserkrüge, die für die rituelle Waschungen der Gäste bereitstehen, die sind mit Jesus nicht mehr nötig. Jesus hat dich reingewaschen, ein für alle Mal, für immer, durch seinen Tod am Kreuz. Er hat alles von dir genommen, das dich von Gott trennen könnte. Durch Jesus haben wir es nicht mehr nötig, wie Gesetzesmenschen zu leben. mit vollem Ernst darauf bedacht, die strengen Vorschriften und starren Regeln einzuhalten, unsere Prestige vor Gott und Menschen zu verteidigen, unser Versagen zu vertuschen, unsere religiösen und moralischen Fehler durch gegenseitiges Auftrumpfen und Renommieren oder die allzeit beliebte Humorlosigkeit und Attitüde des Märtyrers unter dem schweren Joch zu kompensieren. Ey, wir dürfen als die von Gott Geliebten fröhlich befreit sein. Wie auf einer nicen Hochzeit. Checkst du die Zeichen? Auf der Hochzeitsfeier checkt sie keiner, außer die Jünger. Vers 11. Dieses war der Anfang der Zeichen, die Jesus in Kana in Galiläa machte, und er offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger fingen an, Jesus zu vertrauen. Sie checken die Zeichen. Der Speisemeister, also der Hochzeitseventmanager, der schmeckt diesen wunderbaren Wein, schnalzt mit der Zunge, benetzt alle Geschmacksknospen, schmatzt mit den Lippen, zieht die Luft zwischen die Zähne und genießt, aber fragt nicht nach der Bezugsquelle. Woher kommt das? Wie oft im Leben bleibt es eben beim Genuss, beim Zeichen. Man kann Gourmet, Sommelier, bester Kenner sein und alles, ohne dass man das Zeichen checkt. Die übrigen Gäste werden nicht mal mehr erwähnt, nur den Jüngern erschließt sich das Zeichen. Checkst du das Zeichen? Jesus zeigt auch dir diese Zeichen. Jesus ist für dich Mensch geworden. In ihm kommt Gott zu dir und stößt an. Zu deinem Wohl. Zu deinem Wohl bin ich. Zu deinem Wohl verwandle ich dein Leben. Dein Leben in ewiges Leben. Dein Leben in ein Leben in Fülle. Wie ist das, wenn Jesus eingeladen ist, wenn Jesus dabei ist? Mein Fest, er als Gast, mein Haus, er hat Zutritt, mein Leben, er unsichtbar mit drin. Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast und in allem Jesus. Der Jesus, dem ich vertrauensvoll meine Mängel anvertrauen darf. Jesus will in dein Leben eingeladen werden. Checkst du das Zeichen, dass er um Einlass bei dir bittet? Er kommt manchmal wie ein einfacher Gast, der kaum auffällt, doch dieser Gast hat es in sich. Dieser Gast wird gerne unser Gastgeber, der sich um das kümmert, was fehlt. Was fehlt? Ist es das hochzeitliche Freuen? Das Leichtsein, das dir abhanden gekommen ist? Ist es eine Mängelanzeige beim Thema gemeinsamen Leben? Fehlt Eltern die Kraft zum Erziehen oder Kindern die Kraft zum Begleiten von älteren Eltern? Mangelt die Perspektive für den Job? Fehlt vielleicht Lebensfreude, der Wein zum Feiern im Alltag? Jesus kommt und beschert. Er schenkt nicht nur ein bisschen Freude, Kraft und Perspektive, nein, 700 Liter. Dass Jesus so sehr gönnt, zeigt, dass er mit jedem und jeder zusammen eine ewige Hochzeitsparty feiern will. Jesus segnet. 700 Liter haben Auswirkungen. Denn von dieser Fülle können wir abgeben, weitergeben. Andere können wir in diese Festfreude mit einbeziehen. Zum Abschluss zusammengefasst geht es für mich bei dieser Story um den letzten Teil von Vers 11. Und seine Jünger fingen an, Jesus zu vertrauen. Alle auf dieser Party schmecken von diesen 700 Litern wunderbaren Wein, aber nur Jesu Jünger checken, woher der Wein kommt. Alle anderen scheint das Woher nicht so sehr zu kümmern. In Vers 11 steht, dass die Jünger Vertrauen fassen und zu glauben beginnen. Sie checken die Zeichen. Checkst du die Zeichen? Sie haben gecheckt, dass da gerade was bei ihnen beginnt, dass etwas Göttliches anklopft, dass hier Gott selbst am Wirken ist. Checkst du es, dass Gott in deinem Leben anklopft und auf deine Lebensparty eingeladen werden möchte? Checkst du, dass Gott dein Lebenswasser in Wein verwandeln möchte? Checkst du, dass er, ja, checkst du diese Zeichen? Ich möchte diesem Jesus, diesem Gönner, diesem Partyermöglicher, diesem um Mängel Kümmerer vertrauen und mit ihm mein Leben feiern und weit darüber hinaus. Und du, wie ist es mit dir? Checkst du die Zeichen?
Wir hoffen, dass dich diese Predigt ermutigt und herausgefordert hat. Wenn du Fragen hast oder dich weiter mit uns connecten willst, dann schau doch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder nutze unsere Webseite feg-wetzlar.de. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.